Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Turned Around. Transformieren Sie noch oder verlagern Sie schon? Diese Frage könnte man im Moment einer ganzen Reihe von Unternehmenslenkern stellen. Spätestens seitdem VW öffentlich Fabrikschließungen ins Spiel gebracht und der Betriebsrat sich vehement dagegen positioniert hat, ist sie in voller Pracht wieder da, die Debatte über den Produktionsstandort Deutschland. Dass hier aufgrund hoher Arbeits- und Energiekosten und schwacher Produktivität reihenweise große Fertigungsstandorte zur Disposition stehen, ist eine enorme Bedrohung für unser Land. Schließlich steht die verarbeitende Industrie für über 20% des Bruttoinlandsprodukts. Für kleinere Unternehmen werden die Standortkosten sogar zu einer potenziell existenziellen Herausforderung, denn die großen Konzerne haben ja theoretisch das Kapital, die Netzwerke und das Know-how, um ihre Standorte zu verlagern. Viele Mittelständler haben das aber nicht. Ist ihr Hauptstandort in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig, steht die komplette Firma auf dem Spiel. Deshalb muss die Standortdebatte nicht nur politisch, sondern auch operativ geführt werden. Und genau da steigen wir heute ein. Wie genau ließen sich Fabriken in Deutschland wettbewerbsfähiger machen? Das diskutiere ich heute mit meinem Co-Host, dem Restrukturierer Rüdiger Tibbe. Hallo Rüdiger.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ist ja wirklich ein absolut brennendes Thema, was wir gerade haben.
Und wir haben auch eine Top-Expertin dafür als unseren Stargast hier, nämlich Ravina Benoit. Sie ist Expertin für Produktionseffizienz. Ihre ersten Sporen verdiente sie sich im Maschinenbau, dann wechselte sie zu Henkel, wo sie ein großes Werk in Deutschland leitete. Seit diesem Jahr ist sie selbstständig unterwegs, um für Unternehmen aus verschiedenen Branchen an der Operational Excellence zu arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Herzlich willkommen, Frau Benoit.
Vielen Dank, Herr Hetzstück. Ich freue mich auf den Austausch heute mit Ihnen und Herrn Tibbe.
Ich falle mal direkt bei Ihnen mit der Tür ins Haus. Was ist denn so Ihre Meinung? Ist in Deutschlands Fabriken in Sachen Produktivität, Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit noch etwas zu holen oder ist die Messe für deutsche Standorte schon gesungen?
Also auf keinen Fall ist die Messe für alle gesungen. Das würde ich definitiv so sagen. Und ich glaube auch, dass es ein gewisser Kampf sein wird und den wir aber kämpfen müssen. Wenn wir einfach mal von der statistischen Perspektive kommen, erwirtschaftet die Industrie, die verarbeitende Industrie in Deutschland nach wie vor ca. 25% des Bruttoinlandsprodukts. Ungefähr 10% aller Beschäftigten sind in dieser Industrie beschäftigt. Das heißt, es kann uns gar nicht egal sein. Wir können jetzt einfach nicht diese Industrie über den Jordan gehen lassen. Das ist, glaube ich, erstmal die Ausgangssituation, weswegen es eine dringende Notwendigkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen. Auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, dass man die Industrie aus meiner Sicht nicht über einen Kamm scheren kann, sondern dass man noch zahlreiche Hidden Champions findet, zahlreiche Unternehmen, produzierende Unternehmen, hochtechnologische Unternehmen findet in Deutschland, die hochprofitabel unterwegs sind. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, da auch differenziert dran zu gehen und zu schauen, wie die einzelnen Industrien auch unterschiedlicher Größe, also Unternehmen unterschiedlicher Größe, wie die eben Schritt für Schritt doch dafür sorgen können, dass sie entweder langfristig oder zumindest auch zum Beispiel statt 10 Jahre noch 20 Jahre in Deutschland bestehen bleiben können, trotz eben gewisser Kostenstrukturen und Herausforderungen, die wir hier sicherlich haben.
Rüdiger, wie siehst du das? Bist du auch so optimistisch, dass es sich noch lohnt, für die Standorte in Deutschland zu kämpfen?
Na gut, wir müssen ja optimistisch bleiben, weil wenn ich von vornherein schon die Flinte ins Korn werfe, habe ich ja die Motivation auch gar nicht mehr, etwas zu verändern. Aber ich glaube schon, dass es, wenn man mal einen Blick drauf wirft, auf die Industrielandschaft in Deutschland und mal ein paar Jahre zurückgeht im Vergleich zu heute, wenn ich mir anschaue, was ist mit der Chemie, was ist mit der Pharmaindustrie passiert, was passiert gerade mit der Automobilindustrie, das sind ja alles Domänen gewesen in Deutschland, wo wir Weltmarktführer waren, Maschinenbau auch, ja, und da blicke ich nicht so positiv in die Zukunft. Gleichwohl gibt es immer eine Chance, ja, also man muss halt einfach mal sich wieder auf die alten Tugenden und Stärken berufen. Aus meiner Sicht ist hier das Thema Komplexität auch gefragt. Ja, wir haben uns hier einfach total verloren und einfach wieder auf die alten Stärken fokussieren und dann wieder sukzessive neu starten. Ich glaube, dann kann man es schaffen.
Dann machen wir das doch mal. Dann krempeln wir hier in unserem Podcast mal die Ärmel hoch und schauen uns die Sache mal genauer an. Frau Benoit, wir kennen die großen Standortnachteile. Die Energiekosten sind sehr hoch. Da wird auch nicht so viel mehr nach unten gehen. Wir haben Arbeitskosten, die sehr hoch sind. Die Lohnnebenkosten werden wahrscheinlich im nächsten Jahr noch weiter steigen. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel zu holen. Was für Stellschrauben sehen Sie denn in den Kosten von deutschen Fabriken jenseits der Arbeitskosten, Energiekosten, bei denen Sie noch Potenzial ausmachen, dort effektiver zu werden?
Ich würde vorschlagen, dass man sich das Ganze immer so ein Stück weit von der gesamten Bilanz oder ich sage mal auch aus einer Budgetperspektive anschaut. Sie haben vollkommen recht, die Energiekosten und vor allem auch die Personalkosten spielen ja in den meisten Budgets, wenn man sich das anschaut, die größte Rolle. Meistens stehen die Personalkosten auf Platz Nummer 1 und die Energiekosten sind in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren seit Beginn des Ukraine-Krieges auf den Platz 2, je nachdem, welche Industrie man sich anschaut. Da habe ich natürlich auch viel die Perspektive von der Erfahrung bei Henkel, sind sehr weit hochgerückt. Energiekosten sind ja aber nicht gleichzusetzen mit dem Energieverbrauch. Aus meiner Sicht muss man durch die eigene Bilanz, durch das eigene Budget mal durchgehen und schauen, welche Kostenpositionen habe ich und wie priorisiere ich dort meine Aktivitäten im Hinblick auf eine effektivere Kostengestaltung. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir eben sehr stark aus der Perspektive Effizienz geschaut, haben geschaut, wie können wir Anlageneffizienzen erhöhen, wie können wir Mitarbeitereffizienz erhöhen. Und ich glaube, der Fokus muss sich ändern, indem man erstmal priorisiert, welche Themen sind relevant. Und das bedeutet natürlich immer ein Stück weit zu schauen, wie werde ich effektiver, also die richtigen Dinge zu tun, anstatt nur die Dinge richtig zu tun oder die Dinge besser zu tun. Und wenn ich eben auf das Thema Effektivität schaue und mir diese Liste von Positionen anschaue, dann ist schon für mich die Frage, wie kann ich mein Personal zukunftsorientiert aufstellen? Das heißt weniger, wie hole ich mehr aus jedem Einzelnen raus, sondern wie setze ich jeden Einzelnen ein? Und wie setze ich natürlich dann auch gezielt das Thema Automatisierung und Digitalisierung ein in Bezug auf den Menschen? In Bezug auf das Thema Energiekosten ist es dann weniger wie kann ich jetzt die Energiekosten senken? Ich meine, Sie haben es schon gesagt, wir wollen heute keine politische Debatte führen. Deshalb klammere ich das Thema mal aus, was man gegebenenfalls machen müsste. Aber ich kann von der Effektivität der Energie herkommen. Gleiches gilt für das Thema Rohstoffe. Also ich glaube, die Chemieindustrie ist sehr stark geprägt von den Prozessen, von der Erfahrung der einzelnen Mitarbeiter. Und wenn ich aus der Fabrikperspektive schaue, dann guckt man natürlich oft auf die Produktionskosten. Man guckt aber gar nicht so stark darauf, wo gehen eigentlich meine Ressourcen, also meine physischen Ressourcen verloren. Sei es eben Energie, sei es eben Rohstoffe. Rohstoffe können extrem teuer sein und da spielt es natürlich dann eine große Rolle, auch Mitarbeiter einerseits zu sensibilisieren, aber eben auch durch Technologien, durch entsprechende Systeme darauf zu achten, dass ich eben ressourceneffizient, in dem Sinne also rohstoffeffizient, verpackungseffizient unterwegs bin. Der Vorteil ist, dadurch werde ich auch automatisch nachhaltiger, aber natürlich ist das kein Selbstzweck, sondern kommt eben auch daher zu schauen, was zahlt eigentlich auf meine Profitabilität am Standort Deutschland ein? Und da ist es sicherlich die Effektivität in all diesen Dimensionen, also Ressourcen, Rohstoffe, Packstoffe, Energie und dann eben die ganzen Materialien, die ich sonst noch so benutze. Also wie viele Gabelstapler habe ich eigentlich im Betrieb? Wie viele AGVs habe ich im Betrieb und wie viele brauche ich tatsächlich? Habe ich da Abschreibungskosten? Habe ich da Leasingkosten? Wie hoch sind meine Mietkosten? Welche Gebäude brauche ich eigentlich? Welche Gebäude brauche ich vielleicht nicht? Also da geht man wirklich ins Klein-Klein und ich glaube, diese Aufgabe, diese Exercise mal zu machen, sich das komplette Budget Zeile für Zeile vorzunehmen und Aktivitäten und Überlegungen zu machen, wo sind die größten Baustellen, wo sind die größten Stellhebel und das dann aber wirklich mal konsequent durchzuführen und auch in einem Operational Excellence Programm zu verankern. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die sich jedes einzelne Unternehmen vornehmen muss oder auch jeder Standort vornehmen muss.
Ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen, die gut dazu passt. Wir hatten CFO eines großen deutschen Unternehmens im Hauptproduktionsstandort in Deutschland energieintensiv nach dem Ukraine-Krieg erzählt, dass sie sich danach zum ersten Mal den Standort genauer angeschaut hatten, als die Gaspreise, Energiepreise nach oben schossen. Und sie haben dann 2 komplette Montagehallen zugemacht, die sie eigentlich nicht gebraucht haben durch Komprimierung und haben dadurch 30% der Standortkosten rausgenommen. Das ist natürlich schon mal eine Zahl. Jetzt habt ihr beide zusammen in eurer Karriere wahrscheinlich Dutzende, vielleicht sogar Hunderte verschiedene Fabriken in Deutschland gesehen. Frage an beide, wie viel Prozent Produktivität könnte denn ein gutes Management aus einer deutschen Fabrik so große Mode noch herausholen?
Wer geht jetzt zuerst?
Gentleman first heute.
Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage und kann man auch jetzt so pauschal nicht beantworten. Aber ich würde mal zutrauen, also wenn ich jetzt mal mir das anschaue, über alles denke ich schon, dass wir da im zweistelligen Bereich sind, also dass man schon 10% rausholen kann.
Was sagen Sie, Frau Benoit?
Ja, hätte ich vielleicht doch zuerst gehen sollen, ne? Aber nee, ich halte es auch pauschal für extrem schwierig auszusagen, aber im Durchschnitt über alle Fabrikgrößen und Industrien würde ich auch tippen, dass manche Firmen tatsächlich nur noch die 5%-Marke erreichen und andere die 20-30%-Marke, ja? Wenn ich den Druck einfach bis heute noch nicht hatte, und das ist meine Hypothese, dass es viele, viele Unternehmen gibt, die sich die Mühe noch gar nicht machen muss, weil sie nach wie vor hochprofitabel am Standort Deutschland unterwegs sind. Bei denen sind auch bis zu 30, 40, vielleicht sogar 50% drin. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch viele Unternehmen gibt, die im einstelligen Bereich sind, sodass man wahrscheinlich im Durchschnitt irgendwo in den 10-15% landet.
Aus der Erfahrung heraus denke ich, und also was ich so gesehen habe, wo man auch in der Automobilindustrie, wo man gesagt hat, ja, Automobilindustrie, was machst du denn da überhaupt als Berater? Die sind doch perfekt aufgestellt. Und dann wundert man sich ab und zu, was da noch möglich ist. Ja, und woran liegt's? Das sind ja alles hochqualifizierte Mitarbeiter, hochprofiliert, sind die besten Voraussetzungen. Trotzdem passiert, naja, es sind verschiedene Einflussfaktoren, die da eben reinspielen, die es dann eben doch ermöglichen, dass man Produktivitätssteigerungen, Effizienzsteigerungen etc. Erreicht. Meine persönliche Erfahrung, als ich noch angestellt war und für einen französischen Konzern gearbeitet habe, dort gab es ein sogenanntes Produktionssystem, das war jetzt keine IT, also keine Software, sondern es war einfach ein System, mit dem man praktisch die verschiedenen Werke dann auch gesteuert hat. Und es ging jetzt nicht nur los Ausschuss und Krankenstand, sondern das war viel, viel umfassender. Das ging los mit Human Resources, welche Skills habt ihr überhaupt, was könnt ihr überhaupt machen. Und dann Engineering, welche Produkte entwickelt ihr, passt es dann zu unseren Fertigungs- oder Manufacturing-Fähigkeiten dazu oder muss da wieder neu investiert werden und so weiter. Das war so ein volles Bild, ein ganzheitlicher Ansatz. Und damit kann man natürlich sehr viel erreichen. Und da zum Stichwort, was wir jetzt gerade hatten, Flächenproduktivität, da gab es eine Kennzahl, Umsatz pro Quadratmeter. Wir hatten damals, glaube ich, so 130 Werke weltweit. Ich war auch Teil dieses Produktionssystems. Es ist unglaublich, was wir da rausgeholt haben. Damals haben wir teilweise 50% Flächeneinsparung rausgeholt, ja, und solche Sachen. Also, und das ist jetzt nicht nur, die Fläche kann ich jetzt nicht weiter vermieten oder vielleicht doch, aber in der Regel ja nicht. Aber ich habe zumindest eine Einsparung, was meine sonstigen Betriebskosten für die Flächen angeht.
Aber da sind wir sehr nah bei dem Beispiel, das ich gebracht habe von diesem CFO, der über Konsolidierung 30% eingespart hat. Und was ich auch mitnehme aus euren Antworten, die ihr eigentlich nicht geben wolltet, die untere Grenze, 5%, wo ihr beide sagt, das ist eigentlich fast überall zu holen, das sind ja auch relevante Faktoren, wenn man Asset-Heavy-Unternehmen hat.
Das setzt aber voraus, dass man das tut, was Frau Benoit zu Beginn dieses Punktes sagte, nämlich, dass man bereit und willens ist und fähig, in die Tiefe zu gehen. Also ich muss dann wirklich auf die unterste Ebene, sonst geht's nicht.
Was ist die unterste Ebene, wo man hinschauen muss oder wo man hinschauen kann als Management?
Also auf den untersten Kostenfaktor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Werk habe, da kann ich nicht sagen, ihr müsst agiler werden. Man muss dann wirklich auf den Beton sozusagen, ja, und dann eben auf den einzelnen Werker gehen. Ja. Also was macht der dort? Mit welcher Betriebsverrichtung oder Anlage oder Maschine? Wie ist dort die Produktivität und so weiter? Also wenn ich das nicht mache, das ist so wie beim Gesamtprodukt, wenn ich so ein Produkt nehme, da gehe ich ja dann auch über Stücklisten, Arbeitspläne und einzelne Teile ganz tief rein und schauen wir dann die Details an. Das muss ich halt auf der Werkebene genauso machen.
Ich würde auch gerne daran anknüpfen, was Sie sagen, Herr Tübbe. Also aus meiner Sicht, genau, es ist dieser systemische Ansatz und man kann es jetzt ein Operational Excellence System nennen, man kann es die Zero Loss Journey nennen, also wirklich die Ambition, null Verschwendung auf allen Ebenen, in allen Dimensionen zu haben. Und dennoch muss man ja irgendwo, sage ich mal, anfangen. Man muss das runterbrechen in einzelne Projekte auch letztendlich. Aber es braucht halt eben auch die Führungskraft, die befähigte Führungskraft, die auch bereit ist, sich in dieses Detail, zumindest auch an der einen oder anderen Stelle, einzuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, um auf der untersten, sag ich mal, hierarchischen Ebene, Sie haben gerade gesagt, ja, die Werkerebene wirklich auf dem Shopfloor, auch dann Verhaltensweisen zu verändern, damit die Mitarbeitenden dort überall auch verstehen, naja, ich muss jetzt aber auch das Letzte rausholen, ja, die 5% oder die 2% sind auch relevant und jeder Ausschuss, jeder Handgriff, alles ist irgendwie relevant, ohne jetzt zu sagen, ich gehe jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf das chinesische Modell, wo jetzt jeder Handschlag sitzen muss und jede Bewegung im Ablauf sitzen muss. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass jeder Mitarbeiter, ja, wie man es heute so schön auf Englisch sagt, empowered ist, auf Deutsch befähigt ist, aber diese Befähigung auch wirklich spürbar wird, nahbar wird. Und da muss ich auch wirklich sagen, glaube ich, braucht es einen Paradigmenwechsel in der Führung. Das ist auch meine Erfahrung, dass es eben eine andere Art von Führung braucht, wenn ich wirklich das letzte bisschen rausholen möchte.
Können Sie das ein bisschen elaborieren, was Sie darunter verstehen oder vielleicht sogar konkrete Tipps, mit welcher Art von Führung man Produktivitätspotenziale heben kann?
Ich kann vielleicht einfach mal ein Beispiel geben aus meiner Erfahrung als Werksleiterin bei Henkel. Da haben wir als Teil dieses, sag mal, Operational Excellence Systems einen sogenannten Pitstop eingeführt. Pitstop ist eine Wartungs- und Reinigungsaktivität, die jeden Tag zur gleichen Uhrzeit an einer Anlage stattfindet und die Mitarbeitenden an der Anlage natürlich nach einer gewissen Anlernphase etc. für sich aus ihrer Erfahrung heraus definieren, welche Aktivitäten heute an meiner Anlage notwendig sind, damit sie verlustfrei, sagen wir mal so verlustfrei wie eben möglich, läuft. Und ich habe mich mit dem Betriebsleiter, als wir das eingeführt haben, dazu entschlossen, dass es auch extrem wichtig ist, dass wir als Führungskräfte jeden Tag an dieser Aktivität teilnehmen. Einerseits klar, um irgendwo auch ein Vorbild zu sein, aber vor allem auch, um ehrlich in diesen Dialog treten zu können, um ehrlich zu verstehen, was diese Probleme sind, um aber auch irgendwo nahbar zu werden, um Feedback zu bekommen. Weil als Werksleiterin, in dem Fall jetzt von einem Standort mit 400 Menschen, es ist natürlich schwierig, mit jedem dieser 400 Menschen tagtäglich oder überhaupt auch über einen Turnus an Zeit in den Austausch zu gehen und in Aktion zu treten. Aber solche Aktivitäten ermöglichen es eben, wenn man dort jeden Tag hingeht und sagt, okay, ich stehe jetzt genau wie jeder andere hier als Ressource zur Verfügung und zugegebenermaßen, ich bin dann auch trotz Maschinenbaustudium wahrscheinlich nicht die beste Instandhalterin und Wartungstechnikerin, sondern bin dann eher geeignet, um mal eine Reinigungstätigkeit unterstützend zu übernehmen. Und das habe ich eben gemacht. Also wir haben uns wirklich jeden Tag hingestellt. Die Aufgaben wurden zugeteilt. Im Laufe der Zeit haben die Mitarbeitenden auch das Vertrauen gewonnen, auch ihren Chefs und Chefinnen halt mal, in Anführungsstrichen, die Drecksaufgaben zuzuteilen, weil wir halt gesagt haben, dafür sind wir jetzt hier, wir packen gemeinsam an. Und dort wurden dann eben jeden Tag Ressourcen aus der ganzen Fabrik, die eben zu dieser Zeit zur freien Verfügung stehen, zusammengezogen, um dann aufgeteilt nach Priorität diese abzuarbeiten. Und das erzeugt A, ein Wir-Gefühl, zweitens ein besseres Verständnis für die Anlage, für die technischen Probleme und ermöglicht einen direkten Austausch, einen direkten Feedback-Loop, auch in beide Richtungen, ja, weil ich sehe dann auch, was mir natürlich vielleicht nicht gut gefällt oder was mir gut gefällt als Führungskraft und kann das im direkten Austausch sagen und muss dafür nicht über einen Townhall oder über drei verschiedene Hierarchieebenen gehen. Und auf der anderen Seite ermöglicht es aber eben auch diesen menschlichen, persönlichen Austausch von den Mitarbeitenden auf dem Shopfloor zu mir als Führungskraft. Und die Kommunikationsspanne reicht dann von einem Gespräch über den nächsten Mallorca-Urlaub bis hin zu eben, ja, Frau Benoit, wir haben da immer dieses Problem am Packer Schraube XY und das ist total nervig, ja. Und dann hat man vielleicht auch die Visibilität bei einer Führungskraft, mal zu sagen, wie können wir denn dieses Problem lösen? Ja, und während vielleicht ein Mitarbeiter auf dem Shopfloor immer dachte, ja, ich kriege das Problem jetzt sowieso nicht gelöst, ja, und ich kriege da jetzt eh keine Unterstützung oder es ist nicht visibel. Das soll nicht heißen, dass die Hierarchieebenen dazwischen nicht funktionieren. Ja, aber manchmal ist es einfach hilfreich, diese Visibilität, diesen Austausch auch über Hierarchieebenen hinweg zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass man als Werksleiterin jetzt an allen 23 Anlagen in der Lage ist, das zu tun, aber sich mal über einen Zeitraum von, in dem Fall zum Beispiel 3 Monaten, konsequent jeden Tag diese Zeit zu nehmen, hat eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, Ich mache das jetzt heute an der Anlage, nächste Woche mal an der und so.
Da sind wir beim Thema Sozialpartnerschaft und ich glaube, niemand würde mir widersprechen, dass es in fast allen Unternehmen der Fall ist, dass die Leute auf dem Shopfloor oft einen sehr genauen Blick dafür haben, wo noch was zu holen ist. Aber diese Informationen oft das Management oder das Controlling nicht erreichen. Rüdiger, was hast du denn für Erfahrungen gemacht mit Verbesserungsvorschlägen aus der Belegschaft, hands-on, die ins Management kommen? Sind die gut und werden die oft genug in der angemessenen Art und Weise dann auch gehört?
Ich habe sehr viele Erfahrungen damit gemacht und ähnliche Erfahrungen wie Frau Benoit. Das ist auch der Grund, warum ich einen Gabelstaplerführerschein habe. Einfach um auf der Basis mit zu tun. Und zwar nicht als direkter Vorgesetzter, sondern als Teil des Teams. Was dann passiert ist, zum einen mal die Motivation der Truppe ist halt immens, weil wenn das Vertrauen dann mal da ist, dann tauscht man sich auch mal so untereinander aus und man kriegt dann eben diese Hinweise, was Frau Benoit auch sagte, wir haben hier und die Probleme, die werden einfach nicht gelöst, durch die verschiedenen Prozesse im Unternehmen bleibt es irgendwo stecken und wir kommen nicht weiter und können wir nicht hier, können wir nicht dort. Natürlich kommt es natürlich auch mal vor, dass da Dinge dabei sind, wo man sagt, naja gut, das hätte jetzt das meine Zeit nicht nehmen müssen dafür. Aber sagen wir, 80% der Fälle sind extrem, und das meine ich ernst, extrem wertvoll und hilfreich. Ich kann das nur empfehlen, das ist kein Kulturwechsel, also das wäre zu wenig. Das ist, wie Frau Benoit auch sagt, ein Paradigmenwechsel. Und zwar im Management, nicht bei den Mitarbeitern, nicht bei den Mitarbeitern in der Fertigung. Die wollen. Aber das Management muss da eben auch mit tun. Und das ist nicht immer der Fall. Sag mal ein Beispiel. Wir haben mal versucht, im Zuge des Empowerments des Fertigungspersonals auf den verschiedenen Montageinseln die Teams zu bevollmächtigen, dass sie bei, ich sage jetzt mal, kleineren Qualitätsproblemen und bei Lieferproblemen den Lieferanten, wenn es um Fremdbezugsteile ging, direkt, sprich also ohne den Einkauf, direkt kontaktieren konnten, einfach um Zeit zu gewinnen. Natürlich musste der Einkauf informiert sein darüber, ist logisch. Da kam dann auch, wenn er motiviert genug war, auch mit dazu. Aber die hatten halt dadurch, dass sie den direkten Zugriff hatten, eine immense Zeitersparnis, ja, weil es halt auf dem direkten Weg ging und der Lieferant kam dann direkt dahin und man hat das Problem gelöst. Also das ist etwas, was aus meiner Sicht einen unglaublichen Schub bringt. Einmal, weil es motivierend ist, die Mitarbeiter, auch wenn das nicht alles Akademiker sind, trotzdem sind sie sehr wissend, ja, in dem, was sie tun. Sie kennen das besser als jeder Arbeitsvorbereiter, weil sie es 24/7 machen. Und dieses Wissen darf man nicht brach liegen lassen und muss man nutzen.
Jetzt gibt es aber einen Belastungsfaktor für diesen partnerschaftlichen Dialog und ich glaube, den können wir nicht ignorieren hier. Die Damoklesschwert der Verlagerung, die natürlich im Moment über der Debatte schweben, aber auch das Thema Automatisierung. Wenn ich einen Standort halten will, wird kaum ein Unternehmen um Automatisierung herumkommen und ich glaube, es zu Recht sehen Arbeitnehmervertreter dort eine Bedrohung. Frau Benoit, wie würden Sie empfehlen, dieses Thema, diesen weißen Elefanten im Raum zu adressieren, wenn man gemeinsam in den Dialog gehen will, um die Produktionseffizienz zu erhöhen?
Ich bin da auch ein großer Fan von einerseits Transparenz, ohne eben ja die Drohkeule rauszuholen, ja, aber schon diese Transparenz auch zu schaffen, weil ich finde, schon in der öffentlichen Debatte scheinen manche Menschen immer noch überrascht zu sein, dass Standortschließungen, Standortverlagerungen tatsächlich passieren. Ich glaube, auch der Dialog mit Betriebsräten und Gewerkschaften ist extrem wichtig, weil man, finde ich, auch in der Presse jetzt gesehen hat, anhand vom Beispiel Volkswagen, dass es dann diese absolut polarisierenden Aussagen gibt, die so weit voneinander entfernt sind, dass man nicht das Gefühl hat, dass ein Dialog überhaupt noch möglich ist. Deshalb muss der Dialog aus meiner Sicht auf der kleinen Ebene stattfinden, also in dem einzelnen Werk mit dem direkten Betriebsrat, mit den Arbeitnehmervertretern und natürlich auf dem Shopfloor direkt. Das heißt auch, dass man situativ und individuell den Menschen auch zumutet, mehr Informationen zu verarbeiten. Das heißt, ich habe auch in meinen Führungsteams und auch auf ein, zwei Ebenen drunter eben Foren gehabt, wo wir im kommunikativen Austausch waren, um schon etwas konkreter darüber zu sprechen, was möglicherweise Szenarien sind, die man berücksichtigen muss oder warum auch an der einen oder anderen Stelle Standorte, Produktionsbereiche oder ähnliches gefährdet sein könnten oder was wir wirklich konkret machen müssen, um die Situation zu verbessern. Also Beispiel Profitabilität war in den letzten Jahren natürlich durch die gestiegenen Energiekosten Riesenthema in der Chemieindustrie, aber auch in anderen Industrien. Und Ich finde, man muss dieses Problem erstmal erläutern, damit die Mitarbeitenden auch verstehen, weil für sie hat sich zum Beispiel vieles gar nicht geändert. Aber dass gestiegene Energiekosten zu einem immensen Profitabilitätsverlust, vielleicht sogar ein Produkt, was heute und morgen gleich aussieht, von profitabel zu unprofitabel machen kann. Ich glaube nicht, dass man Menschen zumuten kann, die tagtäglich an irgendeiner Anlage arbeiten, dass sie das von alleine verstehen. Das heißt, kommunikative Transparenz, finde ich, ist dort erstmal der Grundstein. Und dann, klar, hat man es auch immer mit Ängsten und Sorgen zu tun, wenn man das Thema Digitalisierung oder Automatisierung vor allem anspricht. Und dennoch, glaube ich, muss man auch da transparent sein, dass der Fachkräftemangel schon da ist, dass es gar nicht so leicht ist, Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Die Boomer-Generation geht nun mal langsam in Rente. Und ich denke, aus unternehmerischer Perspektive muss man auch da viel kommunizieren, um transparent zu machen, dass eben die Zukunft eher bedeuten wird, dass wir einen Personalmangel haben und dass dieses Bedrohungsszenario, die Arbeitsplätze werden durch die Automatisierung weggenommen. Man muss das ernst nehmen, ich will das gar nicht abtun und dennoch muss man auch die andere Perspektive ganz sachlich aufzeigen. Also, dass man unternehmerisch eigentlich ein hohes Risiko hat, wenn man sich nicht um das Thema Automatisierung bemüht. Und ich glaube, meine Erfahrung ist, ich war zum Beispiel mit dem Betriebsratsmitglied bei mir am Standort, habe ich mich wöchentlich ausgetauscht. Also jeden Freitag mit dem getroffen, manchmal nur auf einen Kaffee. Aber egal, ob es positive oder negativ belegte Themen waren, sind wir stets im Austausch geblieben, um die Story auch zu erzählen. Was tun wir auch alles, um Mitarbeiter mitzunehmen, um Mitarbeiter weiterzuentwickeln, damit sie Teil der Lösung sind, damit sie auch die Chance haben, sich weiterzuentwickeln zum Beispiel, auch Angebote zu machen. Wie kann ich mich innerhalb von einem Unternehmen so weiterentwickeln, dass mein Skillset zur Zukunft der Fabrik passt? Ja,
da würde ich gerne reinhaken, weil es klingt arbeitnehmerfreundlich, was Sie sagen, aber Sie sind auch schon bekannt geworden durch eben diese Forderung nach mehr Agilität, Flexibilität im Rollenverständnis der Mitarbeitenden. Dass sie sich auch anpassen müssen. Was genau verstehen Sie darunter? Was ist Ihre Forderung an die einzelnen Mitarbeitenden, ihren Beitrag zu leisten in Sachen Transformation?
Also wenn man sich so dieses Thema Future Skills anschaut, dann hat man ja ein gewisses Anforderungsprofil, was Mitarbeiter der Zukunft und auch Führungskräfte der Zukunft erfüllen müssen. Und ich glaube, Kompetenzen oder die Skills, die dort in den Fokus rücken, sind halt noch stärkeres Problem Solving, eine höhere Technologiekompetenz, auch eine höhere Sozialkompetenz. Ja, also trotz, dass viele natürlich von KI etc. reden, ist natürlich eine höhere Sozialkompetenz, auch Empathiefähigkeit sind nicht nur aus meiner Erfahrung heraus, sondern zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, was das World Economic Forum zu den Future Relevant Skills sagt, dann sind das Skills, die eben dort genannt werden. So, und ich glaube, wichtig ist, für eine Fabrik, für einen Arbeitskontext, diese Skills klar zu definieren, auch da wieder die Skills festzuhalten für unterschiedliche Jobs und Rollen, ist auch die Frage, ob die heutigen Organisationen, also Organigramme, noch zeitgemäß sind. Ich glaube, das ist nochmal ein größeres Thema, gehe ich jetzt mal nicht im Detail drauf ein, aber dass man eben Organisationsstrukturen aufbaut, die eben für die Zukunft gerecht sind und mit Skills untermalt und dann aber auch den Mitarbeitenden Entwicklungspfade aufzeigt und auch klar benennt, also A, wo möchte sich der die Mitarbeiterin hin entwickeln? Und B, wie trage ich als Unternehmen, als Führungskraft auch dazu bei? Also wie unterstütze ich entsprechend? Gepaart mit der Transparenz, ich brauche auch diese Profile und diese Kompetenzen in Zukunft, in meiner Fabrik, in meinem Arbeitsbereich, weil wir sonst eben nicht zukunftsfähig sind. Also das ist der Teil der Kommunikation und des Erwartungsmanagements. Auf der anderen Seite muss ich als Arbeitgeber/Führungskraft natürlich auch den Rahmen dafür bereitstellen.
Gehen wir mal von den soften Faktoren wieder zurück auf die harten Faktoren. Das Thema Flexibilität spielt ja auch da eine Rolle. Was sich ja zum Beispiel in der Autoindustrie zeigt, Rüdiger, du weißt es besser als ich, dass jene Unternehmen, die ihre Produktion nicht komplett auf E-Mobilität ausgerichtet haben, sondern flexible Produktionseinheiten haben, BMW ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man fast an jedem Band Diesel, einen Benziner und ein E-Auto herstellen kann, dass die im Moment in dieser Transformationsphase deutlich resilienter zu sein scheinen. Ist die flexible Fabrik, die technologieagnostische Fabrik, aus deiner Sicht ein Must-Have in der laufenden Transformationsphase, zumindest für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, es ist auf jeden Fall, zumindest so lange, wie wir noch diese Komplexität in den Produkten haben. Und da, glaube ich, geht es eigentlich schon los. Die Frage ist doch erstmal, die sich jetzt die was stellen müssen, brauche ich das überhaupt? Ja? Brauche ich diese Vielfalt? Also ich bin wirklich ein Autoliebhaber, aber ich kann halt diese verschiedenen Modelle nicht mehr auseinanderhalten. Und ich glaube, da geht es vielen. Man muss einfach wieder einen stärkeren Fokus haben auf den verschiedenen Produktlinien. Und dann kann man, und das schön downstreamen, weil Komplexität treibt Kosten, so habe ich zumindest gelernt. Und ich glaube auch in der Welt der Agilität und Scrum und allem Möglichen, das ist nicht anders. Wenn du ein Ding komplex machst, dann hast du einen größeren Aufwand. Und das, glaube ich, müssen wir rausnehmen, diese Komplexität. Und dann komme ich zurück auf den, brauchst du auch nicht mehr diese Flexibilität in der Fertigung, die ja auch nachweisbar, Blick auf die Rückrufzahlen in der Automobilindustrie, einfach die Fehlerquoten hochtreibt. Und da muss ich halt einfach drauf schauen. Jetzt in der Übergangsphase, ja, ich brauche da eine gewisse Flexibilität. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das Riesenprobleme erzeugt in der Fertigung. Stillstandzeiten, Rüstzeiten, höhere Ausschusszahlen, also Riesenprobleme. Das sind dann wieder Kostentreiber. Klar, aber das ist jetzt einfach so die Brücke in die neue Zeit, wie auch immer die dann OEM-bezogen und spezifisch aussehen wird. Aber ich hoffe, und das wird die Lösung sein, da bin ich mir ganz sicher, derjenige, der am schnellsten die Komplexität rausbringt, ist am schnellsten wieder profitabel.
Das ist ja eigentlich ein Plädoyer gegen die flexiblen Fabriken, Frau Benoit. Sie kommen jetzt aus einer Industrie, wo man das, glaube ich, nicht so leicht machen kann. Ich glaube, Henkel kann nicht im selben Werk Klebstoffe und Waschmittel und Shampoo herstellen. Was halten Sie denn von flexiblen Fabriken? Das Argument, das Rüdiger bringt, mehr Flexibilität heißt auch geringere Produktivität. Das dürfte ja wahrscheinlich auch industrieagnostisch Gültigkeit haben.
Ja, vor allem würde ich bei einer Thematik zustimmen und das vielleicht nochmal zuspitzen. Und zwar, ich glaube, viele Firmen haben den Überblick verloren in dieser End-to-End-Wertschöpfungskette. Und zwar den Überblick darauf, zahlt der Kunde für diese Variante. Ja, und wenn der Kunde für die Komplexität nicht bezahlt, dann muss ich sie rausnehmen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Exercise, die ja jetzt auch nicht nur die Produktion betrifft, ganz im Gegenteil, wie Sie es ja auch gesagt haben, ja, also welche Modelle brauche ich überhaupt? Das Gleiche gilt natürlich für ein Produktportfolio im Konsumgütergeschäft, also wie viele Haarfarben brauche ich oder wie viele Größen an Pril, Persil brauche ich? Das ist, um ehrlich zu sein, eine Frage, die sich die Konsumgüterindustrie, also ich will da gar nicht nur über Henkel sprechen, sondern die sich die Konsumgüterindustrie tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark gestellt hat und auch sehr stark Korrekturen vorgenommen hat, bis hin ja zu die Listings, also in Kauf nehmen, dass Retailer, also Händler, Produkte entfernen, weil ich eben sage, eine bestimmte Variante ist so teuer, wenn du mir das nicht bezahlst, dann liefere ich sie auch nicht mehr. Also ich glaube, diesen Mut zu haben, der ist eben auch entstanden in den Industrien, wo das Thema Profitabilität so kritisch geworden ist. So, jetzt vielleicht nochmal der Sprung zurück zum Thema flexible Strukturen, flexible Fabriken. Ich glaube, man muss technologieoffen in beide Richtungen schauen. Also ich glaube schon, dass man auch weiter daran arbeiten muss, flexiblere Anlagentypen, ich sag mal, zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, auch eine Engineering-Tätigkeit, da zu schauen, wie kann ich vielleicht doch ein Shampoo auf der gleichen Anlage fertigen wie ein Waschmittel, aber dann wiederum Klebstoff auf einer gleichen Anlage zu fertigen wie ein Waschmittel, ist wahrscheinlich dann der Stretch zu groß. Ja, es kommt zurück auf das Thema, was bezahlt mir der Kunde und was ist effektiv? Und da glaube ich schon, dass es sinnvoll sein kann, in flexiblen Strukturen zu denken. Flexibel heißt natürlich auch, von der Belegschaft her flexibel zu denken. Und das war in Zeiten von Volumensrückgängen extrem wichtig. Sie haben es ja schon gesagt, Herr Hitzstück, also ich bin jetzt nicht unbedingt die Automobilexpertin, aber ich stelle mir eben auch vor, wie kann ich Mitarbeiter, die so in der E-Mobilitätsfertigung unterwegs sind, auch in der Benzinerfertigung nutzen? Also da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber eben nicht in jedem Bereich. Und das Gleiche gilt natürlich für die anderen Industrien auch. Und was sehr relevant war, war schon Mitarbeiterflexibilisierung, um sie in unterschiedlichen Bereichen einzusetzen, gerade weil die Volumenschwankungen extrem hoch sind. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Tibbe, wenn Sie sagen, es wird mich immer mehr kosten, aber ein Mindestmaß an Flexibilität zu erhalten, um eben die vorhandenen Schwankungen abzufangen, halte ich für erfolgskritisch.
Absolut.
Ich bin begeistert, wie tief wir schon in einzelne Sachen reingestiegen sind und wie viel praxisrelevanten Input und Beispiele wir schon gesehen haben. Aber als Moderator gehöre ich einer Gattung an, die undankbar und gierig ist. Deswegen habe ich noch eine Sache für euch beide. Und zwar zum Abschluss möchte ich gerne ein Gedankenexperiment mit euch beiden machen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten. Und zwar, wenn ihr heute 1 Milliarde Euro in die Hand bekämt und damit in Deutschland für ein neues Unternehmen auf der grünen Wiese eine komplett neue zukunftsfähige Produktion aufzubauen. Wie würde diese Produktion aussehen? Frau Benoit, diesmal als Ladies First die Devise.
Okay. Für mich hätte diese Fabrik einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Für mich wäre diese Fabrik vielleicht auch schon eine Fabrik, die in Richtung Lights Off Factory geht oder Dark Factory im Sinne von, ich habe nicht durchgehend Personal dort oder zumindest nicht an allen Stellen Anlagenpersonal, um tatsächlich nicht nur kosteneffizient unterwegs zu sein, sondern auch sehr flexibel. Es würde in dieser Fabrik ein hoher Digitalisierungsgrad, hoher Automatisierungsgrad, wie schon gesagt, herrschen. Aber auf der anderen Seite wäre dies für mich auch eine Fabrik, die durch diese Autonomie auch Menschen ermöglicht, unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen, auch mit einer unterschiedlichen Flexibilität. Ein Stichwort dazu noch ist zum Beispiel das Thema Schichtpläne. Also wie schaffe ich es zum Beispiel auch Menschen doch noch in die Produktion zu bekommen, weil viele kritisieren ja, ich möchte nicht in Schicht arbeiten, ich möchte einen abwechslungsreicheren Job haben. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe einer Zukunftsfabrik, nämlich Schichtmodelle anzubieten, die flexibler sind, wo es nicht einen Schichtleiter braucht, der irgendwie 2 Wochen vorher wissen muss, wann wer welche Schicht übernimmt, sondern wo ein autonomer Schichttausch möglich ist, wo auch eine Flexibilität für die Mitarbeitenden vorhanden ist und wo die Mitarbeitenden auf der anderen Seite für sich auch sehen, ich kann mich auch da und dahin entwickeln und ich kann innerhalb von einem Unternehmen auch mehr tun, als nur Produktionsmitarbeiter, Produktionsmitarbeiterin zu sein. Also ich glaube, das sind so die Haupt 2, 3 Komponenten. Also der Mensch steht im Mittelpunkt, aber nicht im Sinne von, er steht von morgens bis abends an der Anlage, sondern hat mehr Autonomie, mehr Flexibilität, gepaart eben mit einer hohen Digitalisierung und einer hohen Automatisierung bis hin zu autonom agierenden Fabriken.
Dankeschön. Ich glaube, in dieses Setup würde ich investieren. Jetzt bin ich gespannt, wo Rüdiger seine 1 Milliarde Euro in Deutschland vergraben würde.
Es ist natürlich schwierig, jetzt pauschal eine Produktion aufzustellen. Aber ich beziehe mich jetzt mal auf die Automobilproduktion. Und hier stehen ja die Unternehmen vor der Herausforderung, die Komplexität wird nicht abnehmen. Also Komplexität der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben, vernetzte Fahrzeuge, autonomes Fahren und so weiter. Das muss eben gemeistert werden. Um das zu meistern, spielen meines Erachtens 2 Dinge eine große Rolle. Das ist die Automatisierung. Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, weil hiermit kann ich dann die Variantenvielfalt meistern. Ich brauche dann zum Beispiel adaptive Fertigungstechnologien für die unterschiedlichen Fahrzeugmodelle mit dem Ziel, eben auf einer Produktionslinie fertigen zu können. So, das wäre mal das eine. Das andere wäre eben die Flexibilität. Alles muss eben auf die entsprechenden Bedarfe abgestimmt sein. Also ich muss einfach so flexibel sein, dass ich auch so im Premium-Segment auch individuelle Kundenbestellungen mit integrieren kann. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Diese Flexibilität, die muss da sein. Und dann natürlich ganz wichtig, würde ich darauf achten, auf die Finanzen. Ja, das wäre ganz wichtig, dass die Milliarde nicht überschritten wird oder was immer der Betrag war. Und dann eben der Mensch, dass eben für die verschiedenen Menschen in dieser Fabrik diese Arbeitsmodelle so angepasst werden, wie es Frau Benoit ja auch schon gesagt hat, dass sie eben zukunftsgerecht sind. Das hat was zu tun mit Arbeitszeiten, aber eben auch mit Weiterentwicklung, Fortbildung etc.
Auch sehr schön. Ich glaube, eine Sache habt ihr beide vergessen, was unbedingt rein muss, Betriebskindergarten.
Ja.
Ist, glaube ich, auch mit Blick auf Fachkräftemangel eine Sache, die immer wichtiger wird, den Leuten zu ermöglichen, dann auch ihre Arbeitskraft hochzufahren, ja, die Möglichkeiten, sie stärker einzubringen.
Dann machen wir das zu dritt.
Ja, okay. Ich käme ja mit 1 Million aus für meinen Betriebskindergarten. Die anderen 990 Millionen könntet ihr in eure Automatisierung und euren Rocket Science Kram investieren. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich für den interessanten Austausch und für den tollen Input.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Herzlichen Dank.
Und ich hoffe natürlich, dass es uns aus Ihrer Sicht gelungen ist, die Standortdebatte um praxisnahe Tipps und Einschätzungen zu ergänzen. Auf jeden Fall danke ich auch Ihnen für Ihre Zeit und das Reinhören in diese Folge Turned Around. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns das Thema Standort und Produktionseffizienz hier bei diesem Podcast nicht zum letzten Mal begegnet ist. Aber für heute belassen wir es mal dabei. Zusammen mit Rüdiger Tipp und Ravina Benoit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.